Willkommen zur Wochenschau, einer Übersicht über das Geschehen in der eben vergangenen Woche, sagt Ihnen, liebe Freunde, Jitka Matkova. Die Möglichkeiten eines besseren Zugangs zu den Strukturfonds der EU wurden am Montag in München vom tschechischen Umweltminister Miloš Kušvar, dessen Amtskollegen aus den EU-Kandidatenländern und dem bayerischen Umweltminister Werner Schnapp auf erörtert. Zur Sprache kamen auch tschechisch-deutsche Projekte, wie zum Beispiel Umweltschutz in den Nationalparks Böhmerwald und Bayerischer Wald. Ebenfalls am Montag hat das tschechische Helsinki-Komitee einen Bericht über den Stand der Menschenrechte in der Tschechischen Republik im Jahre 2001 veröffentlicht. Im Dokument wird unter anderem darauf verwiesen, dass sich die Lage der Roma hierzulande trotz der Bemühungen seitens der Regierung nicht wesentlich verbessert habe. Dem Bericht zufolge habe bereits die Hälfte der ursprünglich 150.000 in Tschechien lebenden Roma das Land verlassen. Arbeitsminister Wladimír Špidla und der Regierungsbeauftragte für die Menschenrechte Jan Jaschab bezeichneten die Zahlangabe der ins Ausland emigrierten Roma als übertrieben. Die tschechische Polizei hat eine internationale Schleuserbande zerschlagen. Diese organisierte seit dem Jahr 2000 illegale Grenzüberquerungen von etwa 1000 Flüchtlingen. Die Polizei nahm insgesamt 17 Personen fest, davon 3 Ausländer. Der Generaldirektor der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt Česká televize, Jiří Balvin, ist von der Polizei beschuldigt worden, eine Straftat begangen zu haben. Balvin steht in Verdacht, ein Auswahlverfahren für den Ankauf eines Übertragungswagens so konzipiert zu haben, dass dessen Bedingungen den Vertragspartner, die tschechische unabhängige Fernsehgesellschaft ČNTS, begünstigen. Außerdem wurde er der Korruption beschuldigt. Kardinal Mirosavlk hat den Pädagogen der Prager Katholischen Theologischen Fakultät Václav Wolf seine kanonische Mission enthoben und ihm somit den offiziellen Auftrag zum Theologieunterricht entzogen. Wolf gehöre, so die Begründung, zu jenen Personen, die in den 90er Jahren einen Streit um die Fakultät und daraufhin auch einen sinkenden Standard der wissenschaftlichen Qualität des Studiums verursacht hätten. Die tschechische Regierung hat am Mittwoch eine von ihr in Auftrag gegebene Studie über die sogenannte Benešské Kreta und die Abschiebung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Darin wird unter anderem festgestellt, dass viele der Dekrete bereits gestrichen worden seien. Aus den verbliebenen Normen könnten keine neuen Rechtsbeziehungen entstehen. Sie seien daher keine Hürde für den angestrebten Beitritt zur EU. Der Erzbischof von Olomouc-Olmütz, Jan Graubner, ist wegen seiner geplanten Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Nürnberg an diesem Wochenende in die Kritik geraten. Führende Politiker der Sozialdemokraten sowie der Konservativen in Prag warfen dem Geistlichen vor, wie es hieß, antitschechische Interessen zu unterstützen und sich vor den Wagen der Revanchisten spannen zu lassen. Graubner wies die Kritik zurück. Im nordmährischen Knob haben am Donnerstag ehemalige deutsche Bewohner der Stadt gemeinsam mit tschechischen Einwohnern ein neues Haus der tschechisch-deutschen Verständigen eröffnet. Das Haus solle ein Symbol dafür sein, dass beide Völker bald gemeinsam in der EU sein werden, hieß es bei der Feierstunde. Am Freitag sind in Prag Vertreter der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten zu einer Konferenz zusammengetroffen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Debatte über den zunehmenden Einfluss der rechtsradikalen Parteien in Europa und wie dieser zu verhindern sei. Soweit die Wochenschau. Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer weiteren Ausgabe von Regionaljournal. Die Benešské Kreta machen nach wie vor Schlagzeilen in vielen Medien einiger Länder. Dies ist ein Thema, das man gegenwärtig wahrscheinlich nicht so einfach los wird. Wir möchten daher noch einmal in eine Gegend schauen, wo sich die Vertreibung vor 57 Jahren abspielte und Menschen zu Wort kommen lassen, die sie damals miterlebt haben. In einer früheren Ausgabe von Regionaljournal machen wir ein Gespräch mit Herbert Berger, einem Bergansiedler. Diesmal haben wir Frau Margit Bartoszowa ans Mikrofon gebeten. Sie ist in einer deutsch-tschechischen Familie aufgewachsen und lebt heute in Brchlabí. Durch die Sendung führt sie Dagmar Keberlova. Margit Bartoszowa ist heute Rentnerin. Damals war sie sehr jung. Trotzdem kann sie sich noch gut an die Zeit nach dem Krieg erinnern.
Tragödie war es bestimmt für diejenigen, die das also gespielt haben selber. Ich muss so sagen, ich habe nie über diese Sachen sehr überlegt, weil ich nehme das Leben so, wie es kommt. Ja. Und damals war ich ja noch ganz klein, also weiß man das nicht, dass es so eine große Tragödie war. Ich weiß nur immer, ich hatte eine Cousine, die war gerade so alt als ich und wir sind praktisch zusammen aufgewachsen. Und das weiß ich aber mehr aus der Erzählung meiner Mutter, die hat immer gesagt, wie die erfahren haben, dass die weg müssen. Und da haben wir bei unserer Oma auf der Ofenbank gesessen, beim Ofen, haben uns umarmt und geweint. Ja, das ist so mein erster Gedanken auf diese Ausweisung. Wo ich dann überlegt habe über diese Sachen, das war erst später, wo mein Mann einmal eine Chronik von Klein-Aupa, Mala-Aupa, Bomesni-Bode, ganz oben am Kamm, übersetzt hat für die Gemeinde und ich habe ihm dabei ein bisschen geholfen. Und diese Chronik endete praktisch mit den Wörtern, wo ein Lehrer hat sie geschrieben, also gestern mussten meine Nachbarn weg, morgen werde ich wahrscheinlich auf die Reihe kommen. Und damit war die Chronik zu Ende. Ja. Und damals habe ich erst überlegt, was das für eine Tragödie gewesen sein musste für die Leute, die da oben auf den Bergen gelebt haben. Etliche Generationen, den Boden von der Natur sich mit ihren eigenen Händen ernommen haben oder ja die wussten bestimmt nicht, ob da ein König oben sitzt oder ein Hitler oder ein Masaryk oder ich weiß nicht wer. Die hatten nur Angst, ob die Ziege genug Futter haben wird, ob die Kuh genug Milch geben wird, ob nicht ein Unwetter kommt, dass die Kartoffeln gedeihen und so. Und für diese Leute musste es wahrscheinlich eine große Tragödie sein, ja.
Wie kommt sie heute mit den ehemaligen Einwohnern der Region aus, die damals auswandern mussten? Hat sie noch Kontakt zu ihnen?
Ich muss sagen, wir haben viel gute Freunde, nicht nur von den unter den Hohenelbern, auch unter den das Dorf, von wo ich stamme, das heißt Bernardice, Bernsdorf früher, Bernardice Utrudnova. Und dort ist eine ganz gute Beziehung zwischen den ehemaligen Deutschen und zwischen der Gemeinde. Denn die sind gleich nach der Wende gekommen und haben gesammelt für Statuen vor der Kirche, für die Kapelle, für Glocken, ich weiß nicht, für was alles. Und jedes zweite Jahr machen sie dort im Dorf ein Treffen, wo auch Leute von dort teilnehmen. Ja, und das ist dort sind die Beziehungen sehr gut. Und durch das Begegnungszentrum und durch die Arbeit meines Mannes, wo viele Leute ins Museum gekommen sind und so. Und da waren wir auch ein paar Mal zu diesen Treffen eingeladen. Wir waren zwei oder dreimal in Markt Oberdorf zu dem Treffen der Hohenelber. Zweimal war ich auf einem Trautenauer Treffen und auch in Bensheim. Dort haben wir wieder die Arnauer Treffen. Das Arnau ist Hostine hier unweit. Die Stadt, also ich habe so viele Bekannte unter diesen Leuten und ich kann nicht sagen, dass jemand von ihnen vielleicht zurück möchte oder ich weiß nicht was. Die suchen nach den Spuren und kommen hierher sehr gern und erzählen von ihrer Kindheit und denken danach, aber sonst ist das alles ganz normal.
Auch im Begegnungszentrum in Trutnov wird viel für die Verständigung und das Verständnis unter den Deutschen und Tschechen getan. Dies hängt Frau Bartoschewa zufolge auch davon ab, wer dieses Zentrum leitet.
In Trutnov, das ist unsere Kreisstadt, oder ich weiß jetzt nicht, Okresní Město, ja, Trutnov. Dort gibt es ein deutsch-tschechisches Begegnungszentrum. Diese Begegnungszentren hat die bayerische Regierung, glaube ich, gleich nach der Wende, nach dem Jahre 89 gegründet. Und das sollte also zu dem deutschen Bewusstsein der deutschen Minderheit dienen. Nur in Trautenau und Trutnov hat sich das ganz anders entwickelt. Denn der Geschäftsführer dieses Zentrums, das war eigentlich mein Tipp, das ist ein 15 Jahre jünger, ist er vielleicht als ich oder noch mehr. Und der ist auch ganz deutscher Abstammung, aber er hat hier studiert, er ist Ökonomieingenieur. Und er ist selber auch in unserem Dorf aufgewachsen, in so einer Familie, wo man also den Nationalismus nicht kannte. Ja. Und das Begegnungszentrum dient nicht nur für die Deutschen, die hier geblieben sind, sondern auch für die Deutschen von Deutschland und auch für Tschechen. Viele Mitglieder dieses Zentrums sind Tschechen, tschechische Lehrer, tschechische Ärzte und ich weiß nicht was alles, die vielleicht ein bisschen was beibringen wollten für die Verständigung zwischen den beiden Nationen. Ja. Und ich glaube, es ist auch ziemlich gelungen und das Zentrum macht öfters mal so ein Treffen oder Ausflüge für die Deutschen, die noch übrig geblieben sind hier in der, weil in diesem Gebiet um Trutnov und Schatzler, das kleine Bergwerkstädtchen am Ende vom Riesengebirge. Dort waren eigentlich viele Deutsche, die hier geblieben sind, denn viele von denen haben in der Grube gearbeitet und deswegen haben sie sich hier gelassen und mussten nicht nach Deutschland, weil sie die Arbeitskraft gebraucht haben. Und jetzt also die jüngeren Generationen, wenn die kennen auch viele von denen noch Deutsch. Dort in dieser Gegend ist das noch ziemlich viel geblieben und ich sage, die treffen sich auch, haben manchmal ein deutsches Theater oder ein deutsches Konzert oder etwas und einmal im Jahr ein Treffen, eine sogenannte Versammlung, ja, wo sie dann zusammen tanzen und singen und ich weiß nicht was alles, ja, so ist das.
Bartoszewa nun einen kleinen Rückblick in die Geschichte und das nicht nur in ihre eigene, sondern die der ganzen Region.
Ich bin nicht im Riesengebirge geboren, sondern auf der Ostseite vom Riesengebirge unter einem kleinen Berg, kann man sagen, der Spitzberg hieß, jetzt heißt der tschechisch Spitzak, das Gebirge heißt Tefrije Rabengebirge, jetzt heißt es Vraní Hory. Und praktisch von dem Tisch in der Stube, wo ich gelebt habe, von meinem als kleines Kind bis zu meinem 20. Jahr, habe ich jeden Tag die Schneekoppe in allen Formen gesehen. Also deswegen liebe ich das Riesengebirge und wir sind auch viel, wie unsere Kinder noch klein waren, gewandert durch die Berge. Manchmal habe ich auch meinem Mann geholfen, wenn er die Gebirgsleute besucht hat, um alte Sachen zu suchen und so weiter. Da haben wir immer ein paar Rezepte ausgetauscht, da war gleich die Atmosphäre besser und die Leute waren dann so, dass sie aufgeschlossener waren und besser gesprochen haben über die alten Sachen und so. Und jetzt, weil ich schon in der Rente bin, da habe ich als Hobby, mache ich Reiseleitungen. Das heißt, meistens für ältere Leute von Deutschland, die mit einem Bus hierher kommen und 3-4 Tage hier verbringen, entweder in Spindlermühle, in Pets, Spindlerufenlin, ich weiß nicht, ob ich es tschechisch sagen soll oder deutsch, Spindlerufenlin, Pets, Pozněškov oder hier in der Umgebung irgendwo und dann machen sie Ausflüge und ich fahre dann den ganzen Tag mit ihnen herum und meistens kommt es nicht zu viel Wanderungen, weil die Leute schon älter sind und man muss ein bisschen Rücksicht nehmen auf diese Leute und muss das so machen, dass sie auch etwas sehen, aber nicht weit laufen müssen. Und hauptsächlich erzählt man dann im Bus allerhand und mir macht das riesig großen Spaß. Ich glaube, die Leute spüren das auch, dass es mir so großen Spaß macht, weil ich bekomme dann immer viel Briefe und ich weiß nicht, und Karten und alles Mögliche, weil sie sich freuen, dass ich ihnen das alles so schön erzählt habe.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, das heutige Regionaljournal aus dem Riesengebirge. Vom Mikrofon verabschiedet sich und auf ein Wiederhören in 2 Wochen freut sich Dagmar Geberlova. Prag ist durch viele Sehenswürdigkeiten aus der Barockzeit bekannt geworden. Neben den Palästen und großen Kirchen gibt es jedoch auf dem Gebiet der Hauptstadt Prag wenigstens 20 kleine Kapellen, die nicht durch den Umbau älterer Sakralgebäude, sondern als neue Kirchenbauten im 18. Jahrhundert errichtet wurden. Die Mehrheit davon hatte jedoch ein trauriges Schicksal. Oft sind von den ursprünglichen Barockkapellen nur noch Mauerruinen erhalten geblieben. In einige der erhalten gebliebenen Barockkapellen, die in den Stadtführern kaum erwähnt werden, laden Sie im folgenden Spaziergang durch Prag Olaf Barth und Martina Schneiberger ein.
Spaziergang durch Prag.
Die Mehrheit der im 18. Jahrhundert in Prag erbauten Kapellen wurde zuerst durch ein Dekret des Kaisers Josef II. Aus dem Jahre 1783 betroffen, mit dem alle Kapellen aufgehoben wurden, in denen keine öffentlichen Gottesdienste zelebriert wurden. Viele der Kapellen dienten später wieder dem ursprünglichen religiösen Zweck, einige blieben geschlossen oder wurden nicht mehr zu sakralen Zwecken genutzt. Zum zweiten Mal wurden die Kapellen in der Zeit des militanten, antireligiös orientierten Kommunismus gefährdet. Was in den Barockkapellen noch Wert hatte, wurde gestohlen, die Objekte verödeten allmählich.
Als diese kleinen Sakralbauten errichtet wurden, stellten sie ein Zeugnis nicht nur des religiösen Empfindens der damaligen Stadtbewohner dar, sondern auch des Könnens der Maler, Architekten, Bildhauer, Holzschnitzer und Künstler anderer Professionen. 6 der im 18. Jahrhundert errichteten Kapellen, die bis heute erhalten geblieben sind, begehen in diesem Jahr runde Jubiläen. Die Daten über die Kapellen, die Sie kaum in Stadtführern finden werden, hat ein Mitarbeiter der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, Jiří Kettner, anlässlich dieser Jubiläen zusammengetragen. Auf seine Erkenntnisse werden wir uns teilweise in dem folgenden Rundgang stützen.
Den Rundgang starten wir am nordwestlichen Stadtrand von Prag, im Stadtteil Přední Kopanina. Die dortige Kapelle der Heiligen Martha und Ludmila, die an der Friedhofsmauer steht, wird dieses Jahr 190 Jahre alt. Sie wurde 1712 von den Jesuiten erbaut, und zwar über dem Altar, den sie an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert vor der Mauer ihres Guts errichteten. Bei diesem kleinen Freilichtaltar haben die Jesuiten sonntags und an den Feiertagen Messen gelesen, da die unweitstehende Rotunde der heiligen Maria Magdalena zu der Zeit schon zu klein war. Die etwas ungewöhnliche Verbindung der beiden Heiligen, denen die Kapelle geweiht wurde, der heiligen Martha und der böhmischen Landespatronin Ludmila, wird folgendermaßen erklärt.
Die heilige Martha galt seit dem Mittelalter als eine Schutzheilige der landwirtschaftlichen Arbeiten bzw. der Ernte. Ludmila soll hier der Legende nach ein Gut gehabt haben. Mit der Zeit ist der Name der heiligen Martha von der Kapellenbezeichnung verschwunden. Nachdem die Kapelle 1867 von der Gemeinde gekauft worden war, wurde sie nicht mehr zu religiösen Zwecken genutzt. Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde dort ein Kolumbarium errichtet.
Zastane, ist von
Eine der Öffentlichkeit wenig bekannte schöne Barockkapelle befindet sich auf dem Gelände der Tschechischen Technischen Hochschule, die im Gebäude an der Ecke des Karlsplatzes mit der Resslower Straße steht. Einst befand sich dort ein berühmtes Kloster der Kreuzherren, der Beschützer des Heiligen Grabes. Im Klostergarten erbauten sie 1722 eine kleine Kapelle des Heiligen Grabes, die jedoch nur 60 Jahre lang problemlos genutzt werden konnte. 1785, nach der Aufhebung des Klosters, übernahm das Militär die Räumlichkeiten und nutzte sie als Kasernen.
Ende des 19. Jahrhunderts richtete sich die Tschechische Hochschule auf dem Areal ein. Verwüstete Klosterobjekte wurden allmählich abgerissen. Das Einzige, was noch heute an die Vergangenheit dieses Ortes erinnert, ist die sogenannte Jerusalemer Kapelle und Reste eines Klostergangs. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Kapelle ausgeplündert und niemand hat sich seitdem um den Bau gekümmert. Erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Kapelle, die dieses Jahr genau 190 Jahre alt ist, gründlich renoviert.
Vor 280 Jahren wurde die Barockkapelle der Heiligen Dreifaltigkeit erbaut, die sich im Stadtteil Smíchov befindet. Dort wird die Straße Švédská die Straße Nanesipce überquert. Der Name Nesipka stammt vom Familiennamen des Anwalts Jiří Maximilián Nesip, der dort im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts ein Gut besaß. 1722 ließ er dort eine Kapelle erbauen. Diese wurde dann 1783 geschlossen.
Ihrem ursprünglichen Zweck diente sie vorübergehend wieder nach 1821, als das einstige Gut Nesipka vom Prager Posamenta František Šíba gekauft wurde. Da sie den Verkehrsplänen der Gemeinde Smíchov im Wege stand, wurde der westliche Teil der Barockkapelle 1914 abgerissen. Bis heute ist nur die östliche Hälfte der Kapelle erhalten geblieben.
Rychle se k nám blíží, není věčnost lenivá, již se přiblíží, vždy budu.
Eine Heiliggrabkapelle, die manchmal als Jerusalemer Kapelle bezeichnet wird, befindet sich auch auf dem Hügel Petřín, dem Laurenziberg, und zwar zwischen dem Labyrinth und dem Aussichtsturm. Und bei der Kapelle steht die Heilige Laurentiuskirche. Die Kapelle ließ 1732 der aus Bayern stammende Priester Norbert Sarzer erbauen, der beim Heiligen Laurentius wirkte. Sein Traum war es, eine kleinere Kopie des Jerusalemer Heiliggrabbasilika in Prag zu errichten. Deswegen entsandte er Experten nach Jerusalem, die nicht nur Baupläne, sondern auch das Baumaterial Sandstein mit nach Prag brachten.
Die Kapelle hat eine hohe Kuppel, die von 8 Säulen getragen wird. In der Kapelle befindet sich ein in den Felsen gemeißeltes Grab mit einer Christusstatue. Eben hier endete der ursprüngliche Kreuzweg, der seit 1733 vom Strahov-Kloster hierher führte. An der Finanzierung des Kreuzweges beteiligte sich auch Norbert Sarzer.
Die nächste Barockkapelle, in die wir Sie nun einladen möchten und die dieses Jahr ihr 260. Jubiläum begeht, befindet sich im Stadtteil Hlubočepy, bei der alten Straße, die Smíchov mit Zbraslav verband. Die Kapelle der schmerzvollen Jungfrau Maria steht direkt unter den Barandow-Terrassen. 1742 begann dort die französische Armee, den Kalksteinfelsen zu durchbrechen, um einen Weg an der Moldau entlang Richtung Zbraslav zu öffnen. Zu Anfang handelte es sich nicht etwa um einen Sakralbau, sondern um ein Pulverlager.
Es stimmt jedoch, dass das runde Lager mit seiner einfachen Kuppel den Barockkapellen sehr ähnlich war. Dies kann vielleicht auch der Grund dafür gewesen sein, warum das Lager später wirklich in eine Kapelle umgestaltet wurde. Dies geschah zum ersten Mal 1847. Bis zu dieser Zeit wurde das Gebäude von den Arbeitern aus den naheliegenden Kalksteinbrüchen genutzt. Als Kapelle diente der Bau jedoch nur vorübergehend. Bald wurde er wieder in ein Lager verwandelt.
Dank finanzieller Unterstützung von Maria Hergetova, der die Firma Max Herget teilweise gehörte, wurde das Lager zum zweiten Mal in eine Kapelle umgebaut und der schmerzvollen Jungfrau Maria geweiht. Diese Rekonstruktion wurde Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Die Gottesdienste wurden dort seit 1903 von den Baronen Benediktinern aus dem Emmauskloster zelebriert, und zwar bis 1919, als sie aus dem Kloster vertrieben wurden. In den kommunistischen Zeiten wurde das Objekt seinem Schicksal überlassen, der Bau wurde ausgeplündert und teilweise vernichtet. Erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Kapelle renoviert. Die letzte in Vergessenheit geratene Kapelle, auf die wir Sie heute aufmerksam machen möchten, befindet sich auf dem Friedhof im Stadtteil Brzebnow-Prolnau. Als Friedhofskapelle des heiligen Lazar Lazarus ließ 1762 der 50. Abt des Benediktinerklosters in Brzebnow Bedřich Grundmau erbauen. Dies geschah ein Jahr nach dem großen Barockumbau des Klosters. Die Kapelle ist ein Werk des italienischen Architekten Anselmo Lurago und steht direkt am Eingang zum Friedhof. Dieser wurde 1739 im westlichen Zipfel des Klostergartens errichtet.
1778 wurde die Kapelle unter dem Abt Stjepan Rautenstrauch erweitert. Der Maler Josef Hager schmückte das Gewölbe damals mit Fresken des jüngsten Gerichts aus und bemalte auch den Altar, in dessen Mensa der gotische Grabstein des Abtes Ulrich aus dem Jahr 1381 gelegt wurde. In der Krypta unter der Kapelle errichteten die Benediktiner von Brzebnow ihre Gruft.
Bei der heiligen Lazarus-Kapelle in Brzebnow beenden wir den heutigen Spaziergang zu den weniger bekannten Prager Barockkapellen, die dieses Jahr ein rundes Jubiläum feiern. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Olaf Barth
und Martina Schneiberkova.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.